Milan, herzlichen Glückwunsch zu Folge 100 Energiezone.
Moin Moin.
Hätten wir jetzt einen echten Postproducer, könnten wir jetzt hier so einen Tusch einspielen und Blumen reinfliegen lassen. Soweit ist es noch nicht bei Energiezone. Heute mal kein klassischer Monthly, sondern so ein Rückblick auf, was ist eigentlich in den letzten 100 Folgen passiert, mit ein paar Learnings. Du bist ja jetzt Vollzeit tätig in der Energieszene. Wenn du jetzt so zurückblicken würdest, was ist denn so dein größtes Learning mit Energiezone? Ich habe hier eine Liste von ungefähr 20 Aha-Effekten aufgeschrieben. Mal schauen,
20,
wie viel wir da in den nächsten 45 Minuten überhaupt schaffen.
Okay, so dann würde ich sagen, ab Folge 200 dann mit richtig professionellem Post-Producing und allem drum und dran. Willst du, dass ich da persönlich drauf antworte? Also was so meine, wie ich so erlebt habe, wie es war
antworten,
zu starten?
Was du willst. Das, Podcasts sind ja ein Unterhaltungsformat. Guck mal, die Leute hören das jetzt hier während der Autofahrt und denken sich, ach, vielleicht kann ich mir jetzt die letzten 80 Folgen sparen und Alex und Ilan erzählen jetzt mal, was da eigentlich passiert ist.
Ja, also sozusagen erstmal für mich persönlich war es natürlich einfach total toll, dass wir zusammen uns entschieden haben, das auszugründen aus der Kassenzone und der Energiezone ein eigenes Zuhause zu geben, eigenen Beinen zu stehen. Und ja, ich bin ja 15 Jahre in der Energiewirtschaft und meine ein bisschen was zu verstehen von der Branche, ein bisschen mehr von Strom als von Gas oder so. Aber was meine größten persönlichen Learnings waren, war natürlich einfach Podcaster werden. Ich weiß noch ganz genau, die allererste Folge, die wir mit O-Strom gemacht haben, Matthias Martensen hier in Berlin, wo ich da, ich war schon halt auch sehr aufgeregt und du bist ja dann auch gerne mal direkt und forsch und sagst, na Ilan, jetzt sag doch auch mal was Smartes und dann, ja genau, habe ich
hier das hab ich gar nicht mal probiert. Ich wollte das
ist dokumentiert, machen. Alex, kommst du nicht raus.
Okay.
Und nee, das war cool und auch so einfach persönlich an dem Interview vor Marc zu wachsen, also in der Vorbereitung zu lernen, wie stellt man gute Fragen, wie stellt man einerseits kritische Fragen und andererseits und so bleibt neutral und andererseits natürlich auch mit tollen Persönlichkeiten zu sprechen, die alle sehr smart sind und was zu erzählen haben, immer auch ein gewisses Sendebedürfnis haben. Das macht einfach persönlich für mich total Spaß. Es erweitert meinen und bereichert meinen Alltag als Startup-Gründer. Deswegen, das war also sozusagen, das sind meine persönlichen Learnings. Können auch gerne nochmal ein bisschen auf die sozusagen Energieinhalte eingehen. Aber wie war es denn für dich, wenn du so an diese Zeit zurückerinnerst?
Ich bin ja recht naiv rangegangen in der Überlegung, was mache ich denn jetzt mit meiner Solaranlage und wie muss ich denn jetzt den Stromtarif auswählen? Also sehr stark aus Verbraucherperspektive. Hab mir jetzt eigentlich in den letzten 2-3 Jahren gelernt, das ist eigentlich eine total coole Szene, weil es ist so eine Mischung zwischen Aufbruchstimmung, E-Commerce 2005, vielen Gründer, die man trifft beim Energiezone-Frühstück, die vielen coolen Geschäftsmodelle, die starken Veränderungen in der Branche. Das erinnert mich an diesen Wandel zwischen Offline- und Onlinehandel. Und auf der anderen Seite hast du dann irgendwie diese Regulatorik, an der alle irgendwie verzweifeln, irgendwie jetzt von Gas-Kati, also Kati Reiche, die jetzt doch wieder Gaskraftwerke nach vorne schiebt, bis irgendwie zum fehlenden Rollout der Smart Meter, der aber irgendwie an allen liegt, ja, irgendwie total überreguliert, total kompliziert und verhindert ganz viele Geschäftsmodelle, aber insgesamt einfach eine total geile Branche, weil die eben nicht ausgesetzt ist von diesen Plattformeffekten, von der wir jetzt im E-Commerce so langsam verzweifeln, weil die großen Plattformen alles gewinnen, sondern irgendwie alles neu erfunden wird. Und ich habe ja die ersten Folgen ja noch ohne dich gemacht. Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge du angekommen bist.
Da habe ich alle Statistiken dabei.
Ah,
da
cool,
können wir alles
kommt,
genau.
Kommt gleich. Und ich habe gefühlt, in den ersten 20, 30 Folgen habe ich mir jedes Mal so bei jeder Folge so einen Aha-Effekt gehabt. So der so, krass, wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich bin hier schon ganz gebildet im Energiehandel oder in der Energiewirtschaft und dann werden solche banalen Dinge aufgedeckt, die beim Überlegen total sinnvoll sind, aber die überhaupt gar nicht so bekannt sind. Ich glaube, dass mein erster Aha-Effekt war, dass Solaranlagen und Wärmepumpen überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das war gefühlt in den letzten 4-5 Jahren immer so irgendwie das Ding, auch in der Werbung, ne? Sei unabhängig, versorg dich selber, heize mit deinem eigenen Strom. Und dann irgendwie in den ersten 2-3 Folgen mit Uwe Petersen rauszufinden, stimmt ja gar nicht. Das ist zu ungefähr 90% voneinander entkoppelt. Also die Wärmepumpe, die man betreiben muss im Winter, die hat gar nicht, kriegt gar keinen Strom vom Dach, weil da gibt's gar kaum Solarstrom. Außer man hat eine 300 kW Peak-Anlage aufs Dach gebaut und sogar dann wird die wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, im Winter ein Haus zu beheizen. Das ging mir die ersten 20 Folgen so und das geht mir teilweise immer noch so, wo ich dann überlege, warum ist das so? Also ist hier eine Arbitrage-Möglichkeit aus Unternehmersicht? Also kann man hier irgendwas gründen? Mhm. Gibt es hier irgendein Marktungleichgewicht, was man mit einem Geschäftsmodell beheben kann? Gibt es hier eine Unfairness, die regulatorisch geschützt ist, so wie das bei den Netzentgelten zum Beispiel der Fall ist? Also ich find's total cool, weil es eine Branche ist, die jetzt sich verändern muss. Und wir kommen ja später nochmal dazu, wie ich glaube, weil man hier in der Branche noch richtig Gas geben kann. Ja, und es hören sich jetzt ja auch mittlerweile so mal so 1.000 bis 4.000 Leute an, jede Folge, was ich extrem beeindruckend finde. Mhm. Und ich glaube, Energiezone ist auch ein Household Brand geworden in der Energiewirtschaft.
Ja, kriege ich auch immer mal wieder gespiegelt. Und wir hatten ja jetzt auch echt wirklich tolle Gäste mit dabei. Große, namhafte, coole Startup-Gründer, also irgendwie auch so ziemlich bunt. Also, um deine Frage zu beantworten, als das losging, du hast, also wir haben jetzt 100 Folgen, das ist die 100. Folge. Und mein Empfinden ist natürlich, das ist sehr subjektiv, aber dass ich die meisten Folgen mache. Und das ist aber gar nicht so, wenn man sich jetzt alle Folgen anguckt, dann, was glaubst du, wie viele Folgen hast du gemacht, wie viel habe ich gemacht?
Ich hätte jetzt Hälfte geschätzt.
Du hast 43 gemacht, ich habe 28 gemacht, also alleine jeweils, und zu zweit haben wir 26 gemacht. Und wenn man sich jetzt aber anguckt, sozusagen seit Ausgründung, wenn man die ersten 29 Folgen nicht mitrechnet, dann hast du seitdem 14 gemacht und ich 28 und das entspricht auch ein bisschen mehr
meinem... Das erzähle ich auch an meinen Kollegen, die immer sagen, hey, du machst doch so viele Podcasts, sage ich, das macht immer alles der Elan. Insofern stimmt das ja. Formiert auf die Jahre 23, 24 ist das also korrekt.
Genau. Und wobei, das sind die Zahlen von den ersten 97, jetzt sind noch zwei dazugekommen. Ich habe das ja gemacht für dieses Energy Meetup und dann da auf Englisch als Präsentation gehalten. Deswegen, genau, die zwei, die noch dazugekommen sind, war ja eine von dir, eine von mir. Von daher ist das dann sozusagen immer plus eins hier zu denken. Dann Laufzeit in Minuten, Alex. Schätz mal.
Also Hörzeit oder wenn man alle Folgen zusammen, also quasi, wenn man alle Folgen nacheinander hört, wie viele Minuten man dann hört?
Ja. Wenn man alle Folgen.
Jetzt haben wir 100 Folgen, kann man einfach rechnen. Mal sagen, im Schnitt vielleicht 40 Minuten mal 100 wären 4000 Minuten. Wenn man eine Folge 100 mitzählt. Folge 100 abgezogen wären es 3960.
Also ich habe hier auch die Summen gebildet für die ersten 97 und das waren 5559 Minuten. Also du musst tatsächlich dann, also wer es wirklich komplett einmal Binge hören möchte, der muss dann so ungefähr 2 Wochen durchhören. Zwei volle Arbeitswochen. Also wenn man jetzt 40 Stunden Wochen anregt. 93 Stunden insgesamt.
Aber ich kriege manchmal die Rückmeldung, dass es so ein paar Basisfolgen gibt, zum Beispiel auch die mit Uwe Petersen, die ja ganz am Anfang waren und auch viele Folgen, die wir mit Martin Lass gehört haben, die dann stark weitergeleitet werden, so als Basisausbildung zum Beispiel für Ratsdiskussionen rund um regionale Energiekonzepte. Ne, wenn man dann irgendwo in so einer Gemeinde oder in so einer Gemeindeansammlung dann diskutieren muss, was machen wir jetzt einfach mit unseren Wärmekonzepten, dann müssen da die Leute, die da hinkommen, sich ein paar Energiezone-Folgen als Basis anhören, weil natürlich extrem viel Quatsch im Markt erzählt wird und das eigentlich eine gute Basis ist. Wo hast du denn das Gefühl, wo gibt's denn noch die größten Lücken bei Energiezone? Weil wir sind ja eigentlich kein klassischer, wir kommen ja gar nicht aus der erneuerbaren Energie. Wir haben es ja versucht, immer so ein bisschen objektiv zu halten. Ich glaube, man kann jetzt die Neigung zu erneuerbaren Energien jetzt nicht verbergen, aber wir hatten jetzt ja auch das Thema Atomkraft da drin und versucht, das auch objektiv zu bewerten. Nachvollziehbarerweise weiß noch keiner da, der ein Kohlekraftwerk betreibt, gibt's ja auch nicht mehr so viele. Aber wo ist da noch Lücken?
Also ich würde gar nicht mal sagen, dass wir erneuerbar nah sind. Ich glaube, wir sind zukunftsnah und kostendegressionsnah und progressiv, was neue Technologien angeht und so weiter. Also, aber ich sehe die größten Lücken oder was ich mir jetzt vorgenommen habe, so für die nächsten Folgen, ist auf jeden Fall das Thema so aus Investorensicht drauf zu gucken, auf eben diesen interessanten, sich bildenden Markt mit, wo viel Kapital auch reingeht, wo sich viele neue Geschäftsmodelle bilden und so weiter. Und deswegen würde ich ganz gern so mal gucken, wie es läuft. Aber sagen wir mal, committen jetzt schon auf 3 Folgen mit so guten VCs, die in dem Bereich Early Stage investieren. Hab da ja durch die Finanzierungsrunde jetzt auch Anfang des Jahres irgendwie viele Kontakte zu echt coolen, smarten Leuten irgendwie treffen können, die alle eine relativ starke These immer haben, ne? Und irgendwie für den Fonds irgendwie gucken müssen, wie gestalten sie Investments. Und ich glaube, das ist ein bisschen noch ein fehlendes Puzzlestück, weil wir ja die ganzen Gründer und Gründerinnen Persönlichkeiten drin haben und das immer sozusagen aus Gründerperspektive. Und so vielleicht wie du auch im Monthly Heinemann die Investorenperspektive mit drin hast, hätte ich das gerne irgendwie auch noch ein bisschen besser oder ein bisschen mehr abgebildet. Und da kann man jetzt auch thematisch breit bleiben, ne? Also man kann dann also unterschiedliche VCs also mit einladen, die dann vielleicht auch ein bisschen anderen Take auf den Markt haben und trotzdem breit investieren. Und das finde ich irgendwie cool. Das ist das eine. Und das andere ist, ich würde gern in diese so hard-to-abate heavy industries ein bisschen mehr gehen. Also die großen, großen Energieverbraucher. Bei ONU, ne, zur Einordnung, wir sagen immer, wir kümmern uns um die Industriekunden und um die Großverbraucher, aber die Wahrheit ist ja eigentlich, wir kümmern uns also sozusagen nicht um die 100.000 größten Kunden in Deutschland, sondern so die also minus die 1.000 größten, also nur die 99.000 größten, aber nicht die 1.000 allergrößten. Und die sind aber auch spannend, also Zement, Stahl, Grundstoffindustrie, so Chemie und so, weil ich glaube, die haben auch also energiepolitisch ein Gewicht, wie viel Rolle sie sozusagen spielen sollten in der Zukunft in der Wirtschaft in Zentraleuropa, ist vielleicht nochmal ein kontroverseres Thema, aber ich glaube, die sind einfach, sollten mitgedacht werden, sind ein wichtiger Stakeholder und die würde ich gerne auch mehr repräsentiert wissen hier im Podcast. Genau, wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwelche?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ich meine, wir versuchen ja schon seit ungefähr 1,5 Jahren, Leute aus den Verteilnetzbetreiberumfeldern zu bekommen. Ja, okay. Wir hatten ja den Michael von Röder von 50 Hertz, da haben wir, glaube ich, ein bisschen was gelernt zu Übertragungsnetzen. Der hat natürlich eine starke Neigung da gehabt und hat er wahrscheinlich auch immer noch das Stromnetz ein bisschen als Kupferplatte darzustellen, weil davon leben ja die Übertragungsnetzbetreiber. Mhm. Die leben ja nicht davon, dass wir, also diese Philosophie, die ja viele Energiezone-Gäste pushen, ist ja dezentrale Erzeugung, dezentraler Verbrauch. Also gar nicht irgendwie zu viel durch die Übertragungsnetze schicken, sondern eigentlich mehr vor Ort erzeugen, vor Ort speichern. Das spricht halt für regional angebundene Speicherkraftwerke, sozusagen große Batteriespeicher zum Beispiel. Und das dann runtergebrochen auf das wundert mich total, dass wir es nicht schaffen, einen von diesen vielen 100 Verteilnetzbetreibern ans Mikro zu bekommen. Da sozusagen gibt es für mich 2 große Verdachtsmomente. Der eine große Verdachtsmoment ist natürlich, die sind viel zu kleinteilig aufgestellt, das ist ineffizient, so ein bisschen wie mit den Krankenkassen, ja, weil alle brauchen irgendwie Monitoring-Systeme, alles gibt irgendwie 900 Einkaufsgemeinschaften, die würden ja alle wegfallen, wenn man es irgendwie zentral einkauft, zentral managt, zentral wartet. Es müssen ja jetzt nicht 5 sein, es können ja irgendwie noch 30 sein, aber eben nicht 900. Und dann durfte man den letzten Spiegel-Artikel lesen, wie hoch die Überschüsse sind dieser Verteilnetzbetreiber. Die haben also nicht so ein großes Interesse, da hinter die Kulissen sich mal sozusagen schauen zu lassen. Und ich glaube, es gibt aber ganz viele, bei weitem nicht diese Überschüsse erwirtschaften und von denen man irgendwie lernen kann, wie funktioniert denn das, wenn man hier in Schleswig oder in Gettorf oder irgendwie rund um Berlin das ganze Netz aufrechterhält und jeden Tag irgendwie 50 Anfragen bekommt von Leuten, die jetzt unbedingt so einen Smart Meter haben wollen, da gesetzlich auch irgendwie einen Anspruch drauf haben, das aber nicht funktioniert. Also das ist für mich ein riesiges schwarzes Loch. Meine Eltern haben zum Beispiel so eine Balkonsolaranlage jetzt seit 2 Jahren und haben aber noch so einen alten Zähler, also die ist auch angemeldet, ne? Dieser alte Ferraris-Zähler, der rückwärts dreht. Das spart ihnen ja die Batterie, weil der Zähler sich rückwärts dreht. Das ist ja auch tatsächlich mit der letzten Energienovelle auch so erlaubt. Und da frage ich mich, also wie kann das denn sein, dass ein Netzbetreiber das eigentlich ignorieren kann? Und sich dann ist das so teuer, da jemanden rauszuschicken, das zu tauschen? Sind die Verbräuche dann irgendwie noch zu gering? Ja klar, ist jetzt eine kleine Anlage, aber am Ende sind es ja doch dann irgendwie ein paar 100 Kilowattstunden, die dann ins Netz gedrückt werden und die dann von der Stromrechnung abgezogen werden. Übrigens ein super Geschäftsmodell, oder nicht ein Geschäftsmodell, aber ein super Modell für alle Leute, die noch einen alten Zähler im Keller haben, würde ich mir sofort eine große 2000 Watt Balkonsolaranlage aufs Dach stellen. Und dann brauchen wir auch keine Batterie erstmal. Das wundert mich, das ist Punkt 1. Ein zweiter großer schwarzer Bereich, der sich jetzt auftut, auch zunehmend, sind natürlich Großspeicheranlagen, also Beantragung, Betrieb, Refinanzierung. Da gibt es ja auch so ein bisschen Streit um die 20 Jahre ja Einspeisesicherheit ohne, ich glaube, Netzentgelte, die man dann irgendwie zahlen muss.
Genau.
Müssen wir mal reinschauen. Da habe ich jetzt aber 1, 2 im Zulauf, die ich mir da mal anschauen möchte. Aber es gibt schon noch so ein paar Bereiche, wo ich sage, da gibt es große Ineffizienzen. Da gibt es so Dinge, die würden mich halt mega interessieren. Und da kann ich auch aus jetzt so Semi-Experten-Perspektive, die ich jetzt im Energiebereich geworden bin, auch manchmal nicht so richtig mitreden. Also ich beobachte natürlich sehr stark die Diskussion zwischen Armani und Philipp Schröder und um kleine Anlagen versus große Anlagen. Und je nachdem, wo man sich jetzt gerade länger mit beschäftigt, tendiere ich dann, ja, Armani hat recht. Und dann höre ich dann wieder Philipp Schröder zu und lese mir das so durch, meinst du, ja, hat eigentlich einen Punkt.
Hat auch recht.
Und das finde ich immer ganz spannend. Und der dritte Bereich ist natürlich, der, wo ich auch noch ein bisschen so ein dunklen Bereich sehe, auch bei Energiezone, also einen, den noch nicht so gut covern, ist diese Wasserstoffwirtschaft, von der ich gedacht hätte, dass die halt schon viel weiter ist, weil das, da hatte ich den Eindruck, als Ove Petersen die ersten 4, 5 Folgen hier noch gestaltet hat. Aber spätestens seit der Folge mit 2G Energy gelernt habe, es gibt ja gar keine Elektrolyseure, die überhaupt schon proven sind und das auf dieser Skala könnten, geschweige denn Übertragungsfähigkeiten der Netze oder auch Speicherfähigkeiten, weil es einfach sehr, sehr schwer zu speichern ist. Und das hat nochmal viele Denkprozesse angestoßen bei mir. Aber ich bin am Ende Unternehmer und gucke, wo sind die Opportunities, und ich habe für mich so 2, 3 Teilgeschäftsmodelle gefunden, wo ich sage, das ist das Geilste. Aber bevor ich die verrate, würde ich fragen, was aus deiner Sicht das geilste Geschäftsmodell ist im Energiemarkt.
Also nach ONU meinst du dann? Nach ONU?
ONU, ich meine sozusagen, um die Leute, die es ONU nicht kennen, ne? Ich schreibe mal ONU ganz sozusagen nochmal aus meinen Worten. Ihr geht ja zu Unternehmen, die ein paar Gigawattstunden oder vielleicht ein paar Dutzend Gigawattstunden Strom im Jahr verbrauchen, die aber noch keinen strukturierten Energieeinkauf haben, das noch nicht optimieren, sondern die im Grunde genommen unoptimiert Strom am Markt kaufen. Das wäre im Grunde genommen so, als wenn man eine Restaurantkette betreibt und einfach Klopapier immer bei Rossmann kauft, ne? Anstatt zu überlegen, wer ist eigentlich ein guter Klopapierversorger. Und da geht ihr dann hin und sagt, ihr braucht jetzt niemanden fest einzustellen. Wir machen das für euch mit ein bisschen Software, KI und Leuten und können so eure Energiekosten senken.
Signifikant senken.
Ja. So habe ich das mal verstanden.
Also, das ist schon mal gut. Genau, wir helfen dabei, mit dem Terminmarkt zu interagieren. Also immer, wenn du große Mengen Strom oder Gas auf Termin kaufst, heißt das ja, du kaufst die heute für die Belieferung nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder in 3 Jahren. Und da gehst du halt nicht an den Kiosk um die Ecke oder an Späti oder zu Aldi zum Discounter, sondern du hast irgendeine Art von Exposure zu den Risiken, die am Großhandelsmarkt sind. Und die gut zu managen, kann halt total viel Risiko rausnehmen und Kosten sparen, wenn du es ordentlich machst. Und also auch alleine, ne, also man guckt sich an, die haben ja sozusagen diejenigen, die da auf Termin beschaffen mit so Tranchenprodukten, da wird von dem Versorger eine Strukturformel in den Belieferungsvertrag geschrieben, wo dann aufgeteilt wird, wie viel Base-Anteil, wie viel Peak-Anteil kaufst du. Und wenn man das, nur wenn man das optimiert, wenn man da einmal so einen relativ einfachen Optimierer drüber laufen lässt, also die Lastgangaufteilung öfter, also besser macht, dann hast du auch schon 8 oder 9 oder 10% Kosteneinsparung, weil du dann sozusagen die Rückverkäufe, die du im Spot hast, besser managst. Ganz banalen Sachen, aber auch komplexe.
Was kostet eine Gigawattstunde ungefähr?
Na, wir rechnen immer in Megawattstunde. Zu Hause rechnen wir in Cent pro Kilowattstunde. Am Großteil machen wir Euro pro Megawattstunde. Du kannst jetzt für in den nächsten ein, zwei, drei Jahren für irgendwo zwischen 80 und 90 Euro pro Megawattstunde, also 8 oder 9 Cent pro Kilowattstunde.
Eine Megawattstunde sind 1000 Megawattstunden?
1000, genau. Also das dann mal 1000.
Euro, wenn man sagt 100 Gigawattstunden, sind dann...
Nee, 80.000, 80 oder 90.000 Euro pro Gigawattstunde, okay.
Wenn man aber 10 davon verbraucht, sind schon 800.000 Euro. Wenn ihr 10% davon Einsparung habt, sind das schon 100.000 Euro, die man spart.
Genau, ja.
Okay, das ist das UNO-Geschäftsmodell.
Genau, das
ist aber super. Das ist nicht mein Lieblingsgeschäft.
Nee, aber was wir machen darüber hinaus ist ja auch, dann, also wenn wir erstmal mit unseren Partnern, mit unseren Ansprechpartnern da eine gute Beziehung aufgebaut haben und Terminmarkt optimiert haben, die spüren, was dafür ein Wert ist, dann können wir auch ganz viele Sachen noch zusätzlich machen. Ne? Dann gucken wir uns an, was sind die freien Anschlusskapazitäten, um deine Batterie noch hinzustellen im Industriepark. Habt ihr schon Solar-PV auf Dach? Wenn nein, dann let's talk about it. So diese ganzen sozusagen zusätzlichen Lösungen rund um Energie, die können wir dann als Plattform auch mitlösen und da entwickeln wir uns gerade hin und super, super spannend. Aber andere Geschäftsmodelle, naja, die ganzen Batteriethemen, die sind natürlich total gehypt. Gerade und die wachsen auch schnell. Da frage ich mich halt immer auch so ein bisschen, wie viel ist da Schweinezyklus und Boom und Bust, Hype-Cycle.
Aber
und
mir hat mal irgendeiner erklärt in diesem Batteriebereich, also dass man, da kann man nach England gucken, da gab es quasi diesen Hype schon ein bisschen früher. Mhm. Da gab es dann auch irgendwie 50 Gigawattstunden Batterieanschluss Begehren.
Mhm.
Und am Ende, als dann irgendwie dann 5-6 Gigawattstunden gebaut wurden, dann sind die anderen sind in sich zusammengefallen, weil dann irgendwann sozusagen die konkurrieren ja gegeneinander. Das heißt, von den hunderten Gigawattstunden Begehren, die es jetzt gibt, wo ja auch vieles Doppelanträge sind oder Zehnfachanträge, best case ist vielleicht, da werden vielleicht 10, 20 gebaut in den nächsten Jahren, was ja schon mega viel wäre. Und dann nivelliert sich das ein Stückchen. Es ist ja schwierig, in die Zukunft zu schauen, weil diese Batteriedinger, die leben ja davon, dass der Verbrauch möglichst wenig flexibilisiert ist beim Endkunden. Aber je mehr Smart Meter gebaut sind, auch bei Betrieben, desto eher verbrauchen ja die Kunden den Strom dann, wenn es günstig ist. Das heißt, das nähert dieser sozusagen Spread müsste sich über die nächsten 10 Jahre ein Stückchen annähern. Dann gibt's dann nicht mehr so viel Puffer, mit dem die Batteriespeicher arbeiten können. Aber also wenn mich jetzt
du guckst jetzt auf die Nachfrageseite, das stimmt, so wie du es formuliert hast für die Nachfrageseite, aber du musst ja auch die Angebotsseite mitdenken. Also es ist immer in Abhängigkeit auch von dem Ausbau der Erneuerbaren. Je mehr Erneuerbare wir im System haben, desto mehr müssen wir natürlich auch gucken, dass wir die Kurzfrist- und Langfrist-Speicherkapazitäten im System haben.
Ja.
Wenn du jetzt gar keine Erneuerbaren hättest nur flexible Kraftwerke, also wenn Gas jetzt irgendwie, manche glauben es, aber also jetzt wirklich sehr viel günstiger wäre und nicht unterschiedlich.
Wer glaubt, dass Gas günstiger wird?
Weiß ich nicht. Habe ich mal in irgendwelchen.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja. Aber und dann bräuchte man sich über die Flexibilität auf der Nachfrageseite auch weniger Gedanken machen, weil man einfach durch das Steuern des Angebots halt hinterherkommt. Aber deswegen ist das immer, muss ich sowohl Angebot als auch Nachfrageseite angucken und Flexibilitäten da. Muss halt zusammenpassen.
Okay, verstehe ich. Aber ich sage mal meine beiden Lieblingsmodelle. Also das Beste fand ich natürlich das Börsengeschäftsmodell, ja, die EEX. Die hatten wir ja auch hier schon im Podcast.
Ja.
Sozusagen.
Ja,
das,
ja, ja.
Das war richtig, richtig toll. Und
dann will ich übrigens unbedingt eine Folge, Nachfolgefolge, zweite Folge machen mit dem Peter Reitz.
Ja, kannst du anschreiben. Ich glaube, ich hätte die erste gemacht. Ne? Musst du machen. Das finde
genau.
Ich das geilste Modell, weil das ja irgendwie das wusste ich vorher gar nicht, das ist ja auch irgendwie dann der europäische Standard geworden. Und dann, ich glaube, wenn man ein Jobangebot dort bekommt, safe.
Ja, vor allen Dingen, das safe, ist auch eine gute Folge. Das ist auch eine gute Folge, weil es halt, also wir empfehlen die total auf weiter, auch für Leute, die sich jetzt noch nicht so gut mit Großhandel auskennen, weil der halt Terminmarkt erklärt und so, ne? Also auch auf eine, also total bewandert ist, aber es trotzdem gut auch erklären kann, wie so eine Börse funktioniert.
Ja, und das zweitbeste Geschäftsmodell, Netze. Also offensichtlich haben Netze ja so eine Art Monopol, sozusagen Monopolprämie und jetzt kann man sich darüber aufregen, dass diese Monopolprämie gibt und deswegen irgendwie die Übertragungsnetzbetreiber oder wer auch immer viel zu viel Geld machen. Als Unternehmer sage ich mir aber, geil, wie kann ich denn selber Netzbetreiber sein und dieses Monopol für mich in irgendeiner Form nutzen? Und ich glaube, das ist ja auch sozusagen die bereinigte Kraft des Marktes. Deswegen glaube ich, sehen wir in den nächsten 10 Jahren viel mehr regionalisiertere Netze, sozusagen auch rund um Projekte wie zum Beispiel Quartierpioniere von Martin Lass. Ich glaube, es macht total Sinn, dass die irgendwann hier auch das Stromnetz betreiben. Können sie wahrscheinlich viel billiger, ist dann noch schwarzstadtfähig und können das auch ein bisschen entkoppeln vom gesamten Netz. Und ich glaube, diese Initiativen braucht man, um die Preise runterzubekommen. Aber ein Netzbetreiber sein, egal ob es jetzt ein Wärmenetz ist oder ein Stromnetz, das wäre mein zweites Geschäftsmodell. Ja, ich möchte aber noch mal ein Learning, ein großes Learning wollte ich noch mal teilen. Was für mich, da komme ich immer noch nicht mit zurecht, dass das so ist. Ich habe ja, du kennst ja hier quasi meinen DIY-Haushalt, mit dem ich hier versuche, alles immer zu optimieren und weiterzuentwickeln. Und mein Hemd ist ja OpenWB, die Wallbox, ne? Und dann versuche ich so ein bisschen zu flexibilisieren, ne, wann heizt denn die Wärmepumpe am Pool oder wann wird das Warmwasser warm gemacht, sozusagen, oder wie liegt das Auto? Und dazu habe ich ja auch so einen echten Smart Meter, ne, der seine ganzen Daten immer funkt, und den betreibe ich ja mit Tibber. Und die bittere Erkenntnis für mich ist, dass das ganze Smart Metering für Menschen mit Solaranlagen gar nichts bringt. Also ich kann über das ganze Jahr, auch wenn ich mich komplett durchoptimiere, komme ich eigentlich nie unter den niedrigsten Durchschnittspreis, den ich gerade bei Verivox sehe. Ne? Gerade ist es zum Beispiel O-Strom. Bei O-Strom komme ich um die 28 Cent Bruttoarbeitspreis raus. Mhm. Übers Jahr gemittelt keine Chance. Wenn der Strom billig ist, an der Börse habe ich in der Regel auch Solarstrom, dann kann ich ihn nicht kaufen, ja, muss ich selber verbrauchen. Und wenn der Strom sozusagen teuer ist, habe ich keinen Solarstrom, muss ihn aber kaufen. Das heißt, man ist hier zweimal gezwickt. Und das ist so, dass ich das nicht erkannt habe, bevor ich mir die Tipperlösung geholt habe. Ja, das ist irgendwie schon schwierig.
Aber ja, wann würdest du dich denn trauen, wieder zu wechseln, die nächste Lösung zu holen?
Ich glaube, also jetzt, was Investments angeht, bin ich erstmal fein. Ich würde mir jetzt auch keine größere Batterie kaufen. Also meine Batterie wird jetzt quasi teilweise ein, zwei Mal am Tag geladen und entladen. Und ist natürlich viel zu klein, um die Strommengen aufzunehmen. Also mittlerweile habe ich ja 25 Kilowatt Peak, ne, nach Nord-Süd und also Südost und Nordwest. Ich würde jetzt einfach mal warten, was passiert. Jetzt kommt ja dieses 14a und neu geregelte Übertragungsentgelte, die dazu führen könnten, wie das genau geht, weiß ich selber ja gar nicht, dass man dann nochmal 5, 6, 7 Cent spart, wenn man bestimmte Lasten in die Nacht verlegt. So, und die größte Last bei uns ist aber am Ende in der Winterjahreshälfte, also von in Norddeutschland jetzt von Ende September bis dann Anfang Mai, ist die Heizung. Die läuft aber auf einem separaten Zähler. Da zahle ich irgendwie 23 Cent Heizstrom. Keine Chance, dass das mit einem flexiblen Tarif und verringerten Netzentgelten, dass ich da auch nur annähernd in diese Richtung. Vielleicht komme ich in diese Richtung, aber müsste ich dafür arbeiten. Ja. Deswegen, da bin ich so ein bisschen
desillusioniert.
Desillusioniert ist, glaube ich, das richtige Wort. Viele unserer Leser haben sich jetzt auch quasi und Hörer haben sich jetzt ja auch in der gleichen Situation wiedergefunden und sagen sich ja, scheiße, jetzt kann ich alles flexibilisieren, jetzt habe ich einen Smart Meter, jetzt habe ich Tipper. Bringt mir aber gar nichts. Hätte ich mir lieber Grünstrom kaufen sollen. Muss mich mit dem ganzen Kram nicht beschäftigen. Ich finde es immer noch gut, weil ich ja zumindest theoretisch das Netz entlaste. Aber auch da, großes Learning, dieser zentral ermittelte Preis entkoppelt ja eigentlich Nachfrage und Angebot regional komplett, weil der Preis ja für ganz Deutschland gilt. Und ob jetzt hier mein regionaler Traf oder die nächstgrößere Netzeinheit überhaupt einen Überschuss oder eine Nachfrage hat, wird über den Preis gar nicht dargestellt. Das ist ja nur so ein Schätzwert über Deutschland bringt. Also es kann durchaus sein, dass ich gegen das Netz optimiere, obwohl ich das anders machen wollen würde. Ja.
Ja. Okay, also du bist ein bisschen desillusioniert, dann versuche ich dir ein bisschen wieder die Motivation zu geben und die Illusion zurückzuholen in das. Ich habe noch ein paar so Quizfragen für dich mitgebracht, für Statistiken, kleine Statistiken. Und bevor ich die sage, muss ich nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Lukas, der einer unserer Werkis, die bei uns unterstützen bei ONU, der hat sich nämlich da reingekniet und alles ausgewertet, eine riesen Excel-Tabelle gebaut mit nochmal alle Folgen und versucht den Folgen auch sozusagen Themenbezug zuzuordnen. Und deswegen auch die nächste Frage. Also was glaubst du denn, das hat mich total überrascht, was die Top-Themen in den Folgen, die bei uns in den Folgen angesprochen wurden, sind? Also ist es eher, sind es eher politische Themen, ist es Elektromobilität, ist es Handel, sind es Batterien, ist es Netzbetrieb, ist es Wasserwirtschaft, Wasserstoff? Was glaubst du, sind so die Top-Themen, die bei uns in den 100 Folgen Energiezone besprochen
werden? Ich glaube, es ist schon viel Wasserstoff, also in den ersten Folgen, glaube ich, gewesen. Und viel,
ja.
Und viel Frustration über Politik.
Okay.
Da habe ich auch nochmal einen Wunsch oder eine Bitte quasi an die Branche, aber das wären jetzt so meine beiden. Und ich glaube, Batterie ist das sozusagen das dritte Thema.
Batterien, okay. Ja, also nichts von dem gesagt, was du gesagt hast, Top 5.
Okay.
Zumindest gemäß dieser Auswertung. Und ich war auch total überrascht, weil jetzt, also top Thema mit 25 Folgen, wo das irgendwie sozusagen ein relevantes Hauptthema war, ist Wärme und Heizen. Und ich habe immer gedacht, dass wir da total unterrepräsentiert sind, weil auch wahrscheinlich so ein bisschen, weil ich mich da nicht so gut mit auskenne, wie jetzt mit den ganzen Stromthemen. Und dann immer gedacht habe, ja, jetzt brauchen wir unbedingt noch ein paar Heizfolgen. Das ist auch gut für mich, dann kann ich mich da reinarbeiten. Und zweiter Platz sind Solarthemen mit 20 Folgen. Dann kommt Netzbetrieb mit 17 Folgen. Also irgendwie, aber ich glaube dann auch, wenn in der Batteriefolge halt irgendwie relevant, also der hat das natürlich mit LLMs hier ausgewertet, und ob die Zuordnung perfekt ist, weiß ich jetzt nicht, aber so, wenn da irgendwie Netzbetrieb mit vorkommt, dann wird das ja auch gezählt. Batterien ist erst auf 5. Platz, was hast du noch gesagt? Politische Themen waren 13 und Wasserstoff war 4 Folgen.
Okay. Okay. Ja, aber gut,
dann,
Wasserstoff, dann entspricht ja quasi, Wasserstoffanzahl Folgen entspricht ja auch der physischen Realität.
Dem Potenzial.
Ja, weil ich erinnere mich noch daran, ich glaube Folge 4 mit Uwe Petersen war das, dann hatten wir darüber gesprochen, dass er irgendwie ja so eine Vororder unterschrieben hat für 5000 Wasserstoff-LKWs für, keine Ahnung, 1 Milliarde oder 3 Milliarden. First Mover. Und dann gefühlt irgendwie 10 Folgen später rauszufinden, nee, eigentlich ist Batterie schon viel weiter und das kommt auch irgendwie in die LKWs und das ist auch so billig geworden. Als wir angefangen haben, war ja irgendwie 1 Kilowattstunde Batterie für einen Heimspeicher lag ja noch bei 500, 600 Euro. Wenn ich jetzt hier meinen Speicher erweitern würde oder ersetzen würde, ich habe nicht gelernt, man kann Speicher gar nicht so einfach erweitern, man muss einfach neu bauen. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 160 Euro würde ich noch zahlen für 1 Kilowattstunde. Schon, also eine 18 Kilowattstunden Batterie kostet nur noch 2.900 Euro von Dynes. Also hat einen Kostalstempel, klingt für mich jetzt so ein bisschen nach AliExpress-Marke, aber vielleicht ist der eine oder andere Hörer dabei, der da gut Erfahrung macht.
Dann Spezialfolgen. Wir hatten 4 Energiefrühstücke. Da warst du ja auch größtenteils mit dabei. Und die fand ich auch, also für mich persönlich, das hat immer total Spaß gemacht, irgendwie mit der Community und live und so aufzunehmen. Sollten wir öfter machen. Ich überlege, am 16. Oktober in Hamburg moderiere ich ein, also was inhaltlich auch spannend ist, was wir vielleicht auch so als Panel mit aufnehmen können für die, also quasi wie so ein Energiefrühstückformat auch für Energiezone nutzen können. Dann, was glaubst du, wie viele Monthly-Folgen haben wir gemacht?
10.
Ja, genau. Also wir sind auf jeden Fall länger als 10 Monate schon dabei, dass wir das tun wollen. Aber genau, da müssen wir gleich noch besser werden, dass das...
aber da merkt man halt, dass wir keine hauptberuflichen Podcaster sind und dass wir immer nebenbei immer nochmal versuchen. Jetzt werden wir jetzt auch gerade am Samstag auf, immer nochmal eine Stunde irgendwie klauen, wo jetzt quasi meine Familie nicht zuhört und mich dann anmeckert, wenn ich wieder am Rechner sitze. Ist halt doch nicht so einfach immer nebenbei.
Ja,
gute Podcasts.
Stimmt. Dann zum Hintergrund der Gäste gibt es die 3 Kategorien etabliertes Unternehmen, Startup und Experten, also irgendwie Professoren oder so. Was glaubst du, wie verteilt sich das?
Als Experten versuchen wir immer nicht so viele zu nehmen. Ich würde sagen 60% etablierte Unternehmen, 30% Startups, 10% Experten.
Okay, die relative Gewichtung stimmt. Etablierte Unternehmen 40 Folgen oder Hintergrund der Gäste von 40 Folgen sind irgendwie etablierte Unternehmen, 25 Startups und 16 Experten.
Oh.
Experten
sagen immer, es reicht ja, wenn hier so 2 Experten rumhühnern und sozusagen in den Nebel schlochern, da brauchen wir Leute aus der Praxis, die das mal verifizieren. Ich sehe aber gerade bei dir im Hintergrund diese Anlage von Innerpark, die habe ich hier auch nicht, da gucke ich immer auch drauf, oder? Das ist doch das, was du von der Hamburg Windmesse mitgenommen hast, oder?
Genau.
Finde ich sehr cool, ja.
Das ist ein cooles Modell.
Ja, wir sind hier quasi, die Compliance-Regeln der Energiezone sind recht freigebig. Ihr könnt uns alles schicken. Wir nehmen alles von Alkohol sozusagen bis zum kleinen Batteriespeicher und testen das auch.
Das stimmt, ja. Und dann, jetzt, wo war denn das? Ach so, genau. Das fand ich auch noch eine gute Statistik. Die häufigsten Auftritte. Was glaubst du, welche Gäste waren am häufigsten da? Und wie oft?
Uwe Petersen 5-mal, Martin Lass 4-mal. Haben wir noch so Dauergäste? Also außer jetzt uns beiden, ich überlege gerade. Philipp Schröder 2 oder 3-mal.
Ja, Philipp Schröder 2-mal, genau. Ja. Ist korrekt. Ich weiß nicht, wie man das jetzt interpretiert, aber du scheinst sozusagen bessere Beziehungen zu pflegen zu deinen Gästen. Und Uwe Petersen ist mit 6 Folgen der am häufigsten aufgetretene, Martin Lass mit 5. Und dann kommen halt Bastian Gierul, Philipp Schröder, Lukas Schmidt mit jeweils 2 Folgen.
Lukas Schmidt war der Atomkraft, nicht Lobbyist, ja, aber quasi der Atomkraftmanager, genau, der uns da so ein bisschen. Bin ich auch immer noch sehr dankbar, dass wir da jemanden gefunden haben, der auch für dieses Thema spricht. Und ja, Uwe Petersen, finde ich, sollten wir mal eine Update-Folge machen. Das ist jetzt ja auch schon gefühlt 3 Jahre her,
zu der letzten Folge. Das wollte ich auch empfehlen.
Das wurde eigentlich aus GP Joule. Ja. Ja, genau. Ich habe nämlich letzte Woche versucht, in Berlin bei unserem Rewe gegenüber von unserem Büro, da sind nämlich 25 GP Joule Ladestationen, die waren alle nicht an. Da habe ich mir gedacht, so, was ist denn da los? Ich hoffe, jetzt gehen sie wieder, wenn ich nächste Woche wieder nach Berlin fahre. Aber
ja, frag doch mal, ob Uwe
da frage ich mal, ich frage mal Uwe an.
Ja. Ja, und dann die anderen beiden waren noch Stefan Permin von Universal und Armani von Flexpower war auch 2-mal da. Aber ansonsten haben wir wirklich sozusagen eine hohe Diversität in den Folgen geschafft und ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Aber ich finde auch, dass dieses wiederholte Auftreten eigentlich cool ist. Mit Leuten, die einen richtig guten Tag haben und mit manchen könnten wir sozusagen die Beziehung noch weiter ausbauen, finde ich.
Ja, ich fand auch diese Folgen mit zum Thema Batterie mit Universal ja für mich mega aufschlussreich zu sehen, dass die halt ja schon eigentlich also viel mehr produzieren als Northvolt. Northvolt aber so krass in der Presse war und die es eigentlich nie hinbekommen haben und man eigentlich im Hintergrund dann lernen konnte, okay, die haben halt sehr stark auf chinesische Anlagen gesetzt, Northvolt, während der Corona-Zeit haben die es versucht hochzufahren, Ausschuss, also ja, es war schon wild, aber ich bin immer noch der Meinung, dass wir Batterieproduktion in Europa brauchen, weil das ist ein Asset, das brauchen wir in den nächsten 10, 20 Jahre, während ich bei Solarpanels der Meinung bin, dass das, was wir jetzt in den nächsten 10 Jahren verbauen, mehr brauchen wir wahrscheinlich nicht. Und die halten ja ewig. Da lohnt es sich jetzt nicht nochmal eine Ersatzproduktion aufzubauen. Mir hat übrigens jemand erzählt, das fand ich ganz witzig, weil ja Solarpanel so billig geworden sind. Wir haben mit diesen Scherz immer, dass Solarpanel billiger sind als Holzzäune.
Als der Zaun.
Und da hat jemand erzählt, eigentlich bezahlt die USA ja die Energiewende in Europa, weil die USA konsumieren ja so viel in China, sodass China sich eine total sozusagen unökonomische Subvention dieser ganzen Batterie- und Solarpanel-Industrien leisten kann. Da verdient ja auch keines dieser großen Produzenten richtig Geld. Und wir können das jetzt quasi, wir kriegen quasi diese Effekte reingeschoben in den europäischen Markt, was dazu geführt hat, dass natürlich die europäischen Hersteller pleite gegangen sind. Ja, fair enough. Aber ich glaube, der volkswirtschaftliche Nutzen, dass dadurch dieser Ausbau so massiv nach oben getrieben wurde, ist wahrscheinlich größer als diese Produktionskapazität diese Produktionsfähigkeit zu erhalten. Abgesehen davon haben die ja auch alle mit chinesischen Anlagen produziert. Deswegen müssen wir hier an dieser Stelle nochmal den USA danken, die ja mit ihrem Ölverbrauch die Energiewende in Deutschland finanziert. Finde ich gut.
Ja, stimmt. Ich habe, also, wie viel Zeit haben wir denn noch? Kommen wir langsam in die
Endphase? Ja, wir haben noch genau 8 Minuten.
Okay, dann versuche ich auch noch 2 Learnings zu bringen.
Ja, okay, los geht's.
Also ein Thema, ich habe mir angeguckt, so, was waren denn so größere Stränge, die durch mehrere Folgen durchgelaufen sind? Und dann war natürlich Solarenergie und das ganze Thema Aufdach versus Freifläche, was ja jetzt in dem Monitoringbericht und in der sozusagen aktuellen Richtung, in die Bundesregierung läuft, auch irgendwie ein relevantes Thema ist. Wie viel wollen wir private Aufdachanlagen noch fördern? Mhm. Wenn ja, in welcher Art und Weise? Und das zieht sich eigentlich auch ganz schön durch die Energiezone durch. Also wir haben ja angefangen mit den ersten Folgen mit GP Joule mit Uwe Petersen, wo sozusagen Solar so als Startpunkt, wie funktioniert der Markt, erste Einschätzung auch zu den Preisentwicklungen und Das war ja voll in der Energiekrise, ne? Also du hast, das war noch Kassenzone, Folge 404 mit dem kleinen Energieabitur. Und da, Uwe Petersen, hast du ja auch schon erwähnt. Dann kam irgendwann Folge 24, Volker Quaschning, mit so der wissenschaftlichen Perspektive. Wie viel Ausbau ist machbar? Welche Hemmnisse haben wir? Das ist natürlich auch sehr euphorisch und optimistisch und ein Fürsprecher der Erneuerbaren, dass das technisch machbar ist und irgendwie auch notwendig ist. Auch eine Erklärung von der Regulierung, die wie Einspeisevergütung funktioniert und so weiter. Dann kam Folge 27, Wilfried Gerhardt. Hatte ich dir, glaube ich, auch, bevor ich schon losgestartet bin, hatte ich dir Wilfried ja empfohlen als Gesprächspartner. Und da erklärt er so ein bisschen aus der Investorensicht, dass also für Großanlagen PV zur so stabilen Assetklasse geworden ist und die Renditen zwar niedriger sind, aber immer noch attraktiv. Und dann wie PPA-Plattformen funktionieren, Flexibilität, Software da drumherum. Dann kam Philipp Schröder, die Folge, wo wir am Baliendamm waren, weißt du? Und auch ein bisschen gegrillt wurde und wir beide gute kritische Fragen stellen konnten.
Weil ich dann noch mal eine Lanze für Philipp früher brechen muss und sozusagen, er wird ja auch immer ein bisschen kontrovers diskutiert, weil er sozusagen natürlich sehr stark für das einsteht, was anderes. Aber er ist einer der ganz wenigen CEOs, die sich überhaupt quasi in diese Gespräche offen reingehen, der auch bereit ist, da seine sozusagen Sicht zu verbreiten. Ich finde das extrem hilfreich, auch wenn wir da jetzt DIY-Bauer versus Komplettpaketanbieter vielleicht nicht immer zusammenkommen. Ich bin auch eingeladen in den 1,5 Podcast, da komme ich auch gerne hin. Und das finde ich extrem gut, weil das hilft der Branche total. Man muss die verschiedenen Sichten auch mal teilen und verteidigen dürfen, auch wenn sie vielleicht 5 bis 10 Jahre später rausstellt, war vielleicht doch nicht 100% richtig.
Alles, was du sagst, würde ich voll mitgehen. Ich glaube, er ist einer der besten Fundraiser, die wir in Deutschland haben und treibt das Thema richtig gut voran und scheut sich nicht, kritische Fragen auch gestellt zu bekommen und in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist total wichtig. Aber, und dann kam der sozusagen sein Pendant und Mitspieler, Armani und Max waren in der Folge, die Gründer von FlexPower, mit dem schönen Titel Baseload is over. Und Armani hat dann halt so den Kostenvergleich gesellschaftlich 3-mal höhere Kosten als Freiflächenanlagen, zudem einfach höhere Komplexität, als wenn man so industriell skaliert über große Flächen. Und das war vielleicht der Wendepunkt für alle Entscheider in der Energiebranche, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen das auf den Prüfstein stellen, wie wir da weitermachen. Aber na, schon irgendwie ein relevantes Argument, dass wenn wir 15 Milliarden Euro jedes Jahr dafür ausgeben und eigentlich das Ziel ist, CO2-frei zu werden, wie können wir vielleicht die auch noch besser einsetzen? Eine tolle Folge auch zu dem Thema Solar von Stefan Müller. Ja, dann der Titel, wir glauben an 1000 Gigawatt Erneuerbare in Deutschland, lass uns nicht über 80% 2030 reden. Und das fand ich einfach inspirierend, einfach ein bisschen so eine längerfristige Zukunftsperspektive auch mit reinzubringen. Genau, von daher irgendwie Aufdach wichtig, aber teuer und begrenzt wäre, also um mein Learning jetzt mal zusammenzufassen, Aufdach irgendwie wichtig und teuer und begrenzt, wenn man nur auf die Kosten...
Ich glaube, es ist noch nicht abschließend. Ich glaube, das müssen wir nächstes Jahr nochmal ein bisschen vertiefen, weil ich bin ja selber jetzt ja hier ganz groß im Aufdachbereich und da wird ja immer dann, da kommt das Argument, Eigenverbrauchsprivileg und bla 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 und das ist unfair. Ja. Ich glaube, das stimmt nicht, weil ich glaube... Wir müssen einfach mehr Verbrauch erzeugen. Das tue ich ja auch. Da baue ich mir halt noch eine Wärmepumpe hin oder noch eine Klimaanlage. Und damit ich meinen selbst erzeugten Strom verbrauchen kann. Ich bräuchte dafür gar keine Vergütung am Ende für die paar Prozent, die ich noch einspeise. Aber ich glaube, das müssen wir noch weiter ein bisschen ausdiskutieren. Und ich kann total verstehen, dass Menschen kritisieren, wenn jetzt hier in Neubaugebieten 30 kW Anlagen gebaut werden und es da weder ein Elektroauto gibt, noch irgendwie irgendwas geheizt werden muss und dann dieses Problem abgewälzt wird und dass da nicht eine gewisse Eigenverbrauchsquote vorgeschrieben wird, das kann schon nachvollziehbar. Ich glaube aber, es sind noch so viele Nuancen in dieser Diskussion. Da habe ich noch keine abschließende Seite eingenommen. Da springe ich immer über diesen Graben, je nachdem, wer gerade ruft, der Armani oder der Philipp.
Ja, und ich glaube, kostenseitig ist es, kann man es objektiv bewerten. Und dann gibt es aber noch ganz viele weiche Faktoren, also sowas wie Unterstützung in der breiten Fläche von der Bevölkerung und so. Zweites Learning ist so in dem Bereich Industrie, B2B, wo ja ONU auch aktiv ist. Da hatten wir die Folge 60, das war das Energiefrühstück in München. Wir hatten Incentive ja da, also Torge Larsen und dann der neue CEO Nicolas. Und was dafür ein riesen ungenutztes Potenzial gibt für industrielle Flexibilität, auch als Schlüssel zur Energiewende. 70% des Verbrauchs sind einfach nicht Haushaltsverbrauch, und da nicht anzusetzen wäre völlig falsch. Und so, die berichten halt, immer wiederkehrendes Muster ist, Unternehmen verstehen gar nicht, was sie für Flexibilitäten auch haben und sollten sich das genauer angucken. Dann genau die Folge mit Armani und Max, die erste 38 mit Baseload is over, zahlt ja auch darauf ein, ne? Firmen haben Möglichkeit, Preise langfristig zu sichern, tun es aber selten strategisch. Da kommt auch ONU mit ins Spiel, und das kann man eben auch mit Erneuerbaren, das kann man mit den Powermatch PPAs, mit diesen Liquid PPAs von Armani und Max von FlexPower. Dann hatten wir den energiepolitischen Parteiprogramm-Vergleich, wo wir sagen auch gucken.
Ja, stimmt, ich erinnere mich.
Genau. Die Folge 97, krisenfeste Energiewende für den Mittelstand, wo es um die Gaspreiskrise, Umstellung und Notfallpläne, strategische Planung am Energieeinkauf geht. Das ist mit dem Sebastian Schüttel von Rücker. Und so insgesamt, glaube ich, ist das Learning aus all diesen B2B-Folgen, der B2B-Sektor könnte die Energiewende einfach massiv beschleunigen, wenn wir da alle Potenziale heben, die aber vielleicht noch ein bisschen ungenutzt sind. Und da auch eine Entscheidungsträgheit irgendwie im System zu sein, scheint da wirklich innovativ voranzugehen. Und genau, das waren meine Learnings, die ich mitgebracht habe.
Im letzten Jahr noch viel Energiewende optimistischer geworden, weil der Philipp Schröder hat so einen guten Punkt. Wir haben jetzt quasi den Kipppunkt der Energiewende erreicht. Das ist einfach so billig geworden, mit Strom zu erzeugen, über Wind, Solar und mit Batterien zu speichern. Alle anderen Erzeugungsformen machen gar keinen Sinn. Und ich glaube, wenn die Branche sich jetzt noch die aktuelle Krisensituation zunutze macht und jetzt gar nicht mehr so aus dieser Öko-Nachhaltigkeitsperspektive argumentiert, sondern über Resilienzen argumentiert und sagt, komm, Gas, Öl und Co. sozusagen kommt jetzt von unzuverlässigen Lieferstaaten. Da bewegt sich jetzt auch in die USA rein, quasi in das Thema Unzuverlässigkeit. Wir müssen unabhängig werden, wir müssen resilient sein, wir müssen in der Lage sein, wenn der Strom nicht zusammenbricht, das hier schwarzstadtfähig zu machen regional. Ich glaube, ich würde das ganze Thema Öko und Grün streichen, wenn ich in der erneuerbaren Energiewirtschaft wäre und einfach nur noch über Resilienz und Preise argumentieren, weil es ist auch ganz klar, dass diese neu auszuschreibenden, grundlastfähigen Kraftwerke, dass dann natürlich Gaskraftwerke am Ende verlieren werden. Das macht ja gar keinen Sinn, weil das Gas ja nicht in Deutschland produziert wird. Also ich bin da ganz, ganz optimistisch geworden, und ich glaube auch, dass auch die nächsten 10, 15 Jahre für Gründer ein geiler Markt ist, weil noch so viele Arbitrage-Möglichkeiten da sind. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten 100 Folgen mit dir, von denen du ja, wenn die Statistik hier stimmt, ja der 80 machst und nicht nur 20. sozusagen, wir werden da auch immer noch die Zeiten an den Wochenenden rausquetschen müssen, sozusagen. Und ich muss jetzt meine Tochter vom Modern Dance Training abholen, sonst kriege ich nämlich Ärger.
Alex, dank dir für die gute Zusammenarbeit. Es macht echt Spaß. Und, auf weitere gute Folgen gemeinsam, alleine, live, mit Energiefrühstück, ohne Energiefrühstück. Ich glaube, das wird richtig gut, und wir machen hier relevante Themen.
Nächstes Wochenende wieder Monthly. Danke dir.
Bis dann, mach's gut, ciao, ciao.